Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Die CDU gerät immer mehr unter Druck. Aktuell nicht wegen ihrer Klimapolitik oder wegen der Grundrente, sondern wegen rechts. Wie gehen die Christdemokraten um mit Rechten, mit Rechtsaußen, mit Rechtsextremisten in der Partei? Beispiel Robert Möritz, CDU-Beisitzer im Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld. Er steht unter Extremismus Verdacht. Übereinander liegende Hakenkreuze als Tattoo sollen der hautechte Beweis dafür sein. Die CDU streitet, wie sie mit Robert Möritz umgehen soll. Dazu gleich mehr hier im Deutschlandfunk. Unsere weiteren Themen: Frankreich. Die heftigen Streiks gehen in die nächste Runde und von der Rentenreform bleibt immer weniger übrig. Und die Genugtuung für Boris Johnson. Der britische Premier weiß im Unterhaus eine besonders komfortable Mehrheit im Rücken. Wie Sie jetzt hören.
I think that this Parliament is a vast improvement on its predecessor. We are going to get Brexit.
Eindrücke aus London hier im Deutschlandfunk, gleich mehr aus London. Zu unserem ersten Thema: der Kampf gegen rechts. Für die Bundesregierung seit einigen Jahren eine klar ausgesprochene Losung, eine Ankündigung. Immer wieder betont und rhetorisch ganz oft auch nach vorne gerückt. Erst recht nach dem Mord an Walter Lübcke und nach der Gewalt von Halle. Aber was heißt das in der Praxis und was heißt das für die konkrete Politik? Horst Seehofer will diesen Kampf, wie er sagt, verstärken. Er will ihn intensivieren. Dabei setzt der Innenminister vor allem auf mehr Personal bei den Ermittlern. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Von 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten gehen die Behörden aus. Jede zweite politisch motivierte Körperverletzung rechnen sie dem Phänomenbereich rechts zu. Der Umbau der Sicherheitsbehörden ist eine Reaktion neben den im Justizministerium geplanten Gesetzesverschärfungen, Änderungen des Waffenrechts aus dem Innenressort und anderen. Was heute vorgestellt wurde, geht auf ältere Planungen zurück und hat vor allem das Ziel, das Innenminister Horst Seehofer benennt.
Das Ganze soll ja spiegelbildlich organisatorisch gestaltet werden, wie die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.
Bisher war das nicht der Fall. Heute bekräftigte der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, dass die Zahl von, gemeint ist, nur 48 Gefährdern im Bereich rechts hinterfragt werden kann. Ein Instrument, nach dem die Gefahr, die von potenziell gewaltbereiten Rechtsextremisten ausgeht, einheitlich bewertet werden soll, wie bisher schon bei Islamisten, muss erst noch entwickelt und erprobt werden. Bis dahin nimmt das BKA in sogenannten Fallkonferenzen die näher ins Visier, die den Kollegen in den Ländern besonders auffällig scheinen.
Unsere operativen Fallanalysten schreiben dann zu der Person ein Gutachten. Mit diesem Gutachten gehen wir in entsprechende Fallkonferenzen, wo wir als Behörden des Bundes mitbeteiligt sind, mit dem Ziel, ein Maßnahmenkonzept für die einzelnen Personen zu entwickeln, was möglichst treffgenau ist und bundesweit vergleichbar und koordiniert.
Ein ganzes Bündel solcher neuer Maßnahmen haben die beiden Sicherheitsbehörden geschnürt. Das BKA führt mehr sogenannte Strukturermittlungsverfahren, in denen rund um eine Tat Netzwerke ermittelt werden sollen. Die Zentralstelle, bei der Anzeigen zu Straftaten in sozialen Netzwerken gesichtet werden sollen, wird aufgebaut. 300 Stellen hatte zuletzt der Bundestag genehmigt. Insgesamt, betonte Münch, sollten im kommenden Jahr 700 Personen neu eingestellt werden. Ähnlich die Zahlen beim Bundesverfassungsschutz, wo laut seinem Chef Thomas Haldenwang ein Fokuswechsel stattgefunden hat.
In der Vergangenheit haben wir uns sehr stark auf den gewaltorientierten Rechtsextremismus konzentriert, bestimmte Personen in den Blick genommen. Heute wissen wir, es ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich.
Neben den alten rechtsextremistischen Parteien und Kameradschaften gilt der Blick der neuen Rechten, laut Haldenwang, geistiger Nährboden der Entwicklung.
Damit meine ich Organisationen wie die Identitäre Bewegung in Deutschland, damit meine ich aber auch die Verdachtsfälle Junge Alternative und der Flügel der AfD. Und was wir deutlich intensiver bearbeiten müssen zukünftig, das sind die virtuellen Netzwerke des Rechtsextremismus, all das, was sich im Internet abspielt.
Zwei neue Referate sollen sich allein diesen beiden Phänomenen widmen. Eine weitere Stelle soll dem Innenministerium gezielt bei Vereinsverbotsverfahren zuarbeiten. Eine Zentralstelle soll die Entwicklung im öffentlichen Dienst im Auge haben und bis 2020 ein Lagebild erstellen nach Vorkommnissen wie in der Polizei in Hessen und anderswo.
Das sind möglicherweise Einzelfälle, so wurde das bisher betrachtet, aber aus meiner Wahrnehmung zu viele Einzelfälle, als dass man sie nicht doch noch mal in ihrer Gesamtheit betrachten muss und schauen muss, gibt es da Netzwerke.
Für all das werde nicht anderswo gekürzt, betonte Innenminister. Über ein Ende des Verschiebebahnhofs freut sich denn auch die Gewerkschaft der Polizei. Auch von Linken und Grünen, von Dietmar Bartsch und Katrin Göring-Eckardt, kommt verhaltenes Lob.
Wir werden die Bundesregierung an ihren Taten messen. Warte, dass es nicht bei diesen Ankündigungen bleibt.
Was den Staatsdienst, was die Behörden in Deutschland angeht, ist ein richtiger Schritt. Er reicht aber noch nicht.
Bernd Baumann von der AfD fürchtet politische Instrumentalisierung und begrüßt ansonsten Maßnahmen gegen Extremismus.
Aus Berlin Informationen von Gudula Geuter. Das ist ein ganz besonderer Fall, ein ganz besonders verzwickter Fall, sagen viele Beobachter, bemerken viele auch in der CDU. Robert Möritz, Beisitzer im CDU-Kreisvorstand in Anhalt-Bitterfeld im Bundesland Sachsen-Anhalt. Ein Mitglied im CDU-Kreisvorstand mit einer offenbar rechtsextremistischer Vergangenheit, mit tätowierten Hakenkreuzen auf der Haut. Die eine Frage ist jetzt nur in der Vergangenheit. Und die zweite Frage lautet, selbst wenn er sich nun eindeutig, wenn er sich glaubhaft von diesen Nazi-Symbolen und Nazi-Tattoos distanziert, reicht das aus, um glaubwürdig in der CDU für die CDU Politik zu machen? Und was heißt das für die anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD? Volker Findhammer zum aktuellen Stand.
Deutliche Worte fand jetzt der Regierungschef von Sachsen-Anhalt. Ohne Wenn und Aber, Hakenkreuze und CDU geht gar nicht, sagte Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, heute der Mitteldeutschen Zeitung. Alleine ließ dabei noch offen, was das für den konkreten Fall bedeutet. Darüber sollen die CDU-Parteigremien beraten, was erst am Donnerstagabend bei einem Treffen mit allen CDU-Kreischefs geschehen soll. Die Reaktion wurde erwartet, denn im Konrad-Adenauer-Haus gab es eine zunehmende Unruhe über das zögerliche Vorgehen der Parteifreunde in Magdeburg, die gestern in einem Rundschreiben aus der CDU-Zentrale an alle Landesverbände kulminierten, in dem unmissverständlich erklärt wird, Nazis haben in der CDU keinen Platz. Und deshalb seien auch alle aufgefordert, sicherzustellen, dass totalitäres Denken in den eigenen Reihen ausgeschlossen sei. In dem Schreiben wird zugleich jedem ein Recht auf Besserung zugestanden und wer mit einer radikalen Vergangenheit breche, solle auf diesem Weg auch unterstützt werden, heißt es da. Die konkreten Entscheidungen müssten aber jeweils vor Ort getroffen werden und das bestärkte heute auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Sender NTV.
Ich kenne ihn nicht, ich kenne auch den Fall nicht so genau, aber klar ist, mit Neonazis können demokratische Parteien, insbesondere meine Partei, der ich angehöre, seit vielen Jahren nichts zu tun haben. Da gibt es auch keine Kompromisse.
Am Nachmittag legte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus mit einer klaren Ansage nach.
Die Bundestagsfraktion hat folgende Stellungnahme. Wir arbeiten mit Menschen, die auf der extremen Seite rechts und links stehen, sprechen nicht zusammen, wie dieser Fall im Einzelfall zu beurteilen ist. Da habe ich volles Vertrauen, dass das unsere Bundespartei und die Partei dort in Sachsen-Anhalt auch so vernünftig regelt, dass man auch weitermachen kann.
Der CDU-Kreispolitiker Robert Möritz hatte eingeräumt, früher als Ordner auf einer Neonazi-Demo im Einsatz gewesen zu sein und war zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied bei einem unter Rechtsextremismusverdacht stehenden Verein Uniter. Offenbar brauchte es den politischen Druck aus Berlin, denn in der Landes-CDU geht es bei diesem Streit wohl nicht mehr nur um die rechtsextreme Vergangenheit von Ralf Möritz, sondern vielmehr auch schon um die Frage, wie der Landesverband künftig mit der AfD umgehen soll. Da hat ein kleiner Parteitag jüngst ein Grundlagenpapier erstellt, das sich gegen die Pläne der Parteispitze und der Bundes-CDU stellt, weil man sich eine Zusammenarbeit mit der AfD zumindest außerhalb einer Koalition vorstellen kann. Das trifft sich mit Planspielen der AfD, wo die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 als der erste mögliche Einstieg zur Regierungsbeteiligung auf Landesebene als politisches Ziel proklamiert werden. In der Bundes-CDU sorgen diese Tendenzen in einzelnen ostdeutschen Landesverbänden schon seit geraumer Zeit für Unruhe. Schon im vergangenen Sommer ließ die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer prüfen, welche rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten die CDU hätte, um eventuell gegen einzelne Mitglieder oder Gliederungen vorgehen zu können, die die Partei nach rechts außen drängen wollen. Die Affäre um den CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz belasten auch die Magdeburger Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Zur Geschäftsgrundlage der Koalition gehöre ein konsequentes Vorgehen gegen Rechtstendenzen in den eigenen Reihen, ebenso wie die Umsetzung der Beschlüsse des CDU-Bundesparteitages gegen jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD, heißt es in einem Beschluss der Landes-SPD.
Ein Bericht von Volker Fintermer. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18:20 Uhr. Ist das nachvollziehbar? Kann das ein Nicht-Experte einschätzen? Der normale Bürger also, ob 40 Euro für den CO2-Preis ökologisch sinnvoll ist oder eben nicht, sind 55 Euro besser. Teurer ist es auf jeden Fall. Muss es auch, denn die Pendlerpauschale im revidierten Klimapaket wird auch viel teurer. Das heißt, diejenigen, die besonders weite Strecken mit dem Auto zur Arbeit fahren, bekommen demnächst mehr Geld. Und das aus der Staatskasse. Ist das klimafreundlich und machen das die Grünen wirklich mit? Die Diskussion um die Klimapolitik und das Klimapaket geht weiter. Frank Appellan.
Die Grünen feiern sich als Sieger im Klimapoker. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt macht aus ihrer Genugtuung keinen Hehl. Ohne die Drohung ihrer Partei, die Klimavereinbarungen der Großen Koalition platzen zu lassen, wäre es nicht gelungen, den Einstiegspreis beim CO2-Handel von 10 auf 25 Euro anzuheben.
Das Jahr geht zu Ende und wenn ich mir die Klimapolitik der Bundesregierung in diesem Jahr anschaue, dann muss ich sagen, das Einzige, was geholfen hat, ist Druck. Druck von der Straße, Druck von der Wissenschaft, Druck von Gewerkschaften und von Wirtschaft und Druck von uns Grünen.
Kenia im Bund, ein Vorgeschmack auf künftige Zusammenarbeit. Eine seltene Allianz von Union, SPD und Grünen hat weitreichende Änderungen auf den Weg gebracht. Mit dem oft zitierten Linksruck der Sozialdemokraten jedenfalls hatte das nichts zu tun, versichert auch die grüne Parteichefin Annalena Baerbock über die Verhandlungen mit den Koalitionären.
Ich war sehr erstaunt darüber, dass die SPD zwar auf ihrem Parteitag beschlossen hat, sie wollen eigentlich 40 Euro, dann aber nicht bereit waren, diese 40 Euro, die wir im Sommer vorgeschlagen hatten, zu gehen.
In der Tat hatten die Sozialdemokraten bisher gern betont, wir müssen behutsam in den Emissionshandel einsteigen. Die Spritpreise dürfen nicht zu sehr steigen. 10 Euro zu Beginn sind genau richtig. Das war von Vizekanzler Olaf Scholz immer wieder zu hören. Und auch aus der SPD-Bundestagsfraktion hieß es stets, nur nichts übertreiben. Fraktionschef Rolf Mützenich hört sich jedenfalls am Nachmittag auch nicht so an, als würde es ihm leicht fallen, beim Emissionshandel nun noch einmal draufzusatteln.
Insbesondere, dass meine Seite darauf geachtet hat, dass zum Beispiel bei der Entfernungspauschale und bei anderen Dingen genau auf die soziale Komponente geachtet wird, das ist schon für meine Fraktion wichtig.
Kritik am Kompromiss macht sich auch in der Unionsfraktion breit. Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, fürchtet die Abwanderung von Firmen infolge eines steigenden CO2-Preises in Deutschland. Er drängt auf europäische Lösungen. Fraktionschef Ralf Brinkhaus wiegelt ab.
Viele hätten sich auch andere Dinge vorstellen können, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir dieses Thema auch zügig und schnell bearbeiten, weil die Menschen in diesem Land erwarten das auch.
Und schnelle Entscheidungen hatte sich auch die Kanzlerin gewünscht. Während die Klimakonferenz in Madrid zum Flop wurde, kann Angela Merkel demonstrieren, Deutschland tut etwas.
Was mich besonders freut, ist, dass es doch parteiübergreifend einen großen Willen gab, hier eine Lösung zu finden und keine Hängepartie zu haben. Und das hat die Sache etwas von der Madrider Klimakonferenz unterschieden.
Christian Lindner allerdings, ein FDP-Chef, der nicht mit Merkel regieren wollte, sieht die parteiübergreifende Zusammenarbeit beim Klima heute eher argwöhnisch.
Am Ende der Gespräche über das Klimapaket sind wir Zeugen eines politischen Basars geworden und das Ergebnis ist ein schwarz-grüner Konsens.
Mehr war nicht drin, lassen die Grünen wissen. Sie müssen sich gegen den Vorwurf wehren, dass auch ein CO2-Preis von 25 Euro kaum zu weniger Autofahrten führen wird. Auch die höhere Pendlerpauschale hatten die Grünen abgelehnt, weil sie zu sehr einkommensstarke Halter von spritfressenden SUVs bevorteile. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt baut daher schon einmal vor. Wenn der Klimakompromiss am Donnerstag noch einmal in den Bundestag kommt, sollten doch bitte schön auch die Grünen trotz aller Bedenken zustimmen.
Die anhaltende Diskussion über das Klimapaket, Frank Capellan. Er ist der lachende Erste. Er hat dafür gekämpft wie kein Zweiter. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und er hat überzeugend gewonnen. Boris Johnson. Damit hat auch der Brexit gewonnen. Was erwarten die neuen Abgeordneten nun im Parlament? London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt beginnt mit dem Speaker.
It will be an honor to serve again in this parliament, but hopefully this time for a little longer.
Lindsay Hoyle hofft, dass er diesmal für längere Zeit Speaker des Unterhauses sein kann. Er verkörpert so etwas wie Kontinuität, war er doch schon im November, kurz vor Auflösung des alten Parlaments, Nachfolger des legendären John Bercow geworden, für wenige Tage. Jetzt haben ihn die Abgeordneten als Präsidenten und Zeremonienmeister bestätigt. Abgesehen davon ist dieses Unterhaus völlig anders als das vorherige. Keine konservative Minderheitsregierung mehr, sondern eine satte Mehrheit von 80 Sitzen für Boris Johnson.
I think that this Parliament is a vast improvement on its predecessor.
Eine echte Verbesserung, freute sich der Premierminister. Er kann jetzt durchregieren, den Brexit durchziehen, ohne Rücksicht auf Gegner in der eigenen Fraktion und in der Opposition.
We're going to get Brexit done.
Johnson hatte schon am Vormittag in der ersten Sitzung seines neuen Kabinetts mächtig Dampf gemacht. Die Regierung werde jetzt Gas geben, wie man das noch nicht erlebt habe.
You ain't seen nothing yet, folks.
Die Regierungserklärung am Donnerstag, die zweite Lesung des in der vorigen Legislaturperiode gescheiterten Austrittsabkommens am Freitag, der tatsächliche Austritt dann am 31. Januar und ein Freihandelsabkommen mit der EU bis Ende kommenden Jahres. Das ist Johnsons Fahrplan. Um das zu unterstreichen, sollen die Abgeordneten das Austrittsgesetz verschärfen und eine Verlängerung der Übergangsphase über den 31. Dezember 2020 hinaus ausschließen. Johnsons Vize Michael Gove sagte,
wir werden basierend auf freiem Handel und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit der Europäischen Union über unsere zukünftige Beziehung reden. Die politische Erklärung, die die EU unterzeichnet hat, verpflichtet beide Seiten, diese Gespräche bis Ende 2020 zu Ende zu bringen.
Die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, nannte in einem Telefongespräch mit dem Premierminister den Abschluss eines Freihandelsabkommens bis Ende kommenden Jahres allerdings eine echte Herausforderung. Die Opposition im Unterhaus warnte ebenfalls davor, die Möglichkeit einer Verlängerung der im Februar beginnenden Übergangsphase per Gesetz auszuschließen. Labours handelspolitischer Sprecher Barry Gardner erklärte,
ich verstehe, dass die Regierung mit dieser endgültigen Frist Druck auf die EU ausüben will, aber dieser Druck wird extremen Schaden in unserer Industrie anrichten und am Ende Arbeitsplätze vernichten.
Auf diese Kritik muss der Premierminister nach der verheerenden Wahlniederlage der Labour Party allerdings keine Rücksicht mehr nehmen. Probleme wird er aber mit der schottischen Regierung bekommen. In Schottland haben die Konservativen bei der Unterhauswahl verloren, die schottischen Nationalisten gewonnen. Die Chefin der Regionalregierung, Nicola Sturgeon, forderte heute im Parlament in Edinburgh erneut die Unabhängigkeit von Großbritannien, damit Schottland in der EU bleiben kann. Die Schotten hätten bei der Unterhauswahl gegen die Regierung Johnson und für den Verbleib in der EU gestimmt.
Scotland does not want a Boris Johnson government. And we do not want to leave the European Union.
Aus London Eindrücke von Jens Peter Marquardt. Unser nächster Schauplatz Pakistan. Die politische Elite schenkt sich dort nichts. Seit Jahrzehnten bekämpfen sich die Machteliten aufs Schärfste. Und vielleicht passt auch dieses Verdikt dazu. Die Todesstrafe für Pervez Musharraf, den früheren Präsidenten des Landes, Hochverrat. Bernd Muschborowska berichtet.
Sein Anwalt Akhtar Shah reagiert mit Empörung, wie auf Videomaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Das ist Unrecht, der ganze Fall ist Unrecht, denn damals hat sogar das Kabinett dem Kriegsrecht zugestimmt. Das geschah alles im Interesse und zum Wohl des Landes. Niemand hat so viel Gutes für Pakistan getan wie Musharraf. Im November 2007 hatte Musharraf als Präsident die Verfassung außer Kraft gesetzt und den Notstand ausgerufen, um seine Amtszeit als Präsident zu verlängern. Dies wertete das aus drei Richtern bestehende Sondergericht als Hochverrat. Noch nie war die pakistanische Justiz in der Vergangenheit gegen mächtige Militärs vorgegangen. Demzufolge stuften Beobachter das Urteil als Zeichen einer Stärkung der Demokratie in Pakistan ein. Hamid Ali Khan, ein Anwalt am obersten Gerichtshof in Islamabad. Das ist eine einzigartige Entscheidung in der Geschichte Pakistans. Noch nie ist ein Militärherrscher auf der Grundlage der Verfassung und der Gesetze des Landes verurteilt worden. Das war längst überfällig, denn die Verfassung Pakistans ist in der Vergangenheit schon viele Male verletzt worden. Die Islamische Republik ist seit ihrer Unabhängigkeit vor über 70 Jahren fast die Hälfte ihres Bestehens von Militärs regiert worden. Auch Musharraf war durch einen Putsch an die Macht gekommen. Als er Ende 1999 den damaligen Premierminister Nawaz Sharif gestürzt hatte, versprach er dem Land Wohlstand und Gerechtigkeit. Die Entwicklungen in unserem Land zwingen die Streitkräfte dazu, die nationale Sicherheit zu gewährleisten und die nationalen Interessen des Landes zu schützen. Die Reaktionen auf das Todesurteil gegen Ex-Präsident Musharraf fielen unterschiedlich aus. Shafiq Ahmed, ein Büroangestellter aus der südpakistanischen Millionenstadt Karachi. Ich bin gegen dieses Urteil. Das Gericht sollte das Urteil zurücknehmen. Musharraf hat so viel Gutes für unser Land getan. Während seiner Präsidentschaft ging es den Leuten gut. Heute geht es mit der Wirtschaft bergab. Mukhtar Ahmed, ein Universitätsdozent. Es gibt den Fall des Hochverrats, es gibt den Fall der Ermordung von Benazir Bhutto, der auch mit Musharraf in Verbindung gebracht wird, und viele andere. Das Todesurteil ist gerechtfertigt. Aber wer sorgt dafür, dass er nach Pakistan zurückkommt? Und wer wird das Urteil vollstrecken? Eine Vollstreckung des Todesurteils gilt als höchst unwahrscheinlich. Zum einen lebt Musharraf im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum anderen kann er das Urteil noch in zwei Instanzen anfechten.
Bernd Musch-Borowska aus Islamabad. Der deutsche Diplomatensohn Jens Syring wird als junger Mann in den USA wegen Doppelmords verurteilt. Er widerruft danach sein Geständnis und beteuert seine Unschuld. Doch das Urteil bleibt. 33 Jahre sitzt er in Haft. Dann wird er doch freigelassen und abgeschoben. Heute hat der inzwischen 53-Jährige erstmals wieder deutschen Boden betreten. Als freier Mann. Ayudan Makasi.
Grauer Jogginganzug, weiße Turnschuhe, dunkle Daunenjacke. So tritt Jens Syring am Frankfurter Flughafen vor Medien und Freunde.
Ich freue mich so sehr. Nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich hier in Deutschland zu sein.
Etliche Kameraleute und Fotografen stehen Syring fast auf den Füßen. Von seinen Unterstützern wird der 53-Jährige fest in die Arme genommen. Er bedankt sich bei allen, auch bei seinen Freunden in den USA. Vor allem die Polizisten dort hätten geholfen, die Wahrheit rauszufinden, damit er dann gehen konnte.
So many police officers came forward, investigated this case, found out the truth. And they let me go. And I'm so grateful to them as well.
Grateful, dankbar. Das ist auch Petra Hermanns. Die Literaturagentin aus Frankfurt kennt ihn seit 2005, hat mit ihm an mehreren Büchern gearbeitet.
Es gibt gar keinen Nachweis, dass er in diesem Tatort war. Für mich ist es viel plausibler, dass jemand mit 18 Jahren ein falsches Geständnis ablegt für die Frau, die er liebt und sie gleichzeitig wirklich vor der Todesstrafe bewahrt hat.
Syring wurde in den USA verurteilt, weil er als damals 18-Jähriger die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth erstochen haben soll. Die Tat hatte er zunächst auch gestanden, das Geständnis später aber widerrufen. Er habe seine Freundin schützen wollen, die sei eigentlich die Täterin. Auch Peter Bayer, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, hat Syring über viele Jahre unterstützt, ihn sogar zweimal in den USA besucht. Seiner Meinung nach war Syring nur ein politischer Spielball von Demokraten und Republikanern. Das Urteil von damals respektiere er. Aber
ich glaube, es gibt doch überwiegende Zweifel an seiner Tatbeteiligung. Das zeigen die Fakten auch, DNA-Spuren, die nicht zu ihm passen. Ob er überhaupt am Tatort war, zum Tatzeitpunkt, da habe ich persönlich meine ganz erheblichen Zweifel.
Über Details redet der Protagonist des Tages heute nicht. Nur knappe 5 Minuten dauert die Stellungnahme von Syring. Danach zieht er sich mit seinen Unterstützern hinter eine Glastür zurück, wechselt ein paar Worte mit ihnen.
Sie werden verstehen, dass das alles wirklich überwältigend ist für mich und dass ich jetzt erst einmal mich zurückziehen muss und zur Ruhe kommen muss. Ich muss hier psychologisch und emotional ankommen in Deutschland. Ich habe dieses Land 3 Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen.
Ein Bericht von Ayduan Makasi. Es sind offenbar abertausende Akten über Missbrauchsfälle, die in den Archiven der katholischen Kirche eingeschlossen sind. Und weil sie einem Schweigecode unterliegen, hatte kaum jemand Einblick, hatte kaum jemand Zugang. Das ändert sich jetzt, denn der Papst schafft diese umstrittene Regelung ab. Mehr dazu von Jörg Seiselberg.
Lange hat Franziskus gezögert, jetzt ist er den Schritt doch gegangen, um im nach wie vor nicht ausgestandenen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche ein Zeichen zu setzen und Verfahren gegen Priester und Kurienangehörige auch vor zivilen Gerichten zu erleichtern. Erzbischof Charles Scicluna, oberster Ermittler im Vatikan bei Sexualverbrechen, nennt die heutige Abschaffung des sogenannten päpstlichen Geheimnisses in Fällen von Kindesmissbrauch eine Zeitenwende. Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung epochal. Im Zusammenhang der juristischen Institution des pontifikalen Geheimnisses kommt es zum richtigen Zeitpunkt. Nach Ansicht der betroffenen Verbände allerdings hätte der Vatikan diesen Schritt bereits früher gehen müssen. Während des Antimissbrauchsgipfels des Vatikans Anfang des Jahres hatten Opfervertreter unter anderem für die heute von Franziskus verkündete Maßnahme demonstriert. Matthias Katsch von der deutschen Betroffeneninitiative Eckiger Tisch ist zufrieden, dass der Papst jetzt reagiert hat.
Die Aufhebung des päpstlichen Geheimnisses ist eine langjährige Forderung von betroffenen Vertretern aus aller Welt. Insofern ist das ein wichtiger, überfälliger Schritt, der heute geschehen ist.
Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, hatte bei diesem Thema Druck auf den Vatikan gemacht. Die Gefahr, der gute Ruf eines Priesters könne in Gefahr geraten, hatte Marx nicht gelten lassen als Argument dafür, um am päpstlichen Geheimnis in Missbrauchsfällen festzuhalten. In den vergangenen Jahren mussten in mehreren Ländern Strafverfolgungsbehörden polizeiliche Durchsuchungen anordnen, um an Dokumente für Ermittlungen gegen beschuldigte Priester zu kommen. Durch die heutige Entscheidung werden Ermittlungen gegen Priester und Kurienvertreter leichter, wenn es einen Verdacht auf Kindesmissbrauch gibt. Aussagen in Kirchenprozessen gehen jetzt auch an zivile Behörden, konkret an die zuständige Staatsanwaltschaft. Und, betont Erzbischof Scicluna, mit dem Fall des päpstlichen Geheimnisses können alle in der katholischen Kirche nun von sich aus offensiv mit den staatlichen Ermittlern zusammenarbeiten. Als konkretes Beispiel nennt Scicluna: Die Diözese, die eine Dokumentation über einen Fall hat, ist jetzt nicht mehr gebunden an das päpstliche Geheimnis, sondern kann entscheiden, wie sie es tun muss, gut zusammenzuarbeiten, indem sie Kopien der Dokumentation den zivilen Behörden übergibt. Parallel zur Abschaffung des päpstlichen Geheimnisses verschärft Franziskus auch die Altersgrenze für Kinder, die Opfer von pornografischen Darstellungen werden. Bislang galt die Verbreitung von Kinderpornos vatikanintern bis zu einem Alter von 14 Jahren als schwerster Straftatbestand. Jetzt ist dies bis zu einem Alter von 18 Jahren der Fall.
Aus Rom, Jörg Seißelberg. Jetzt nach Frankreich. Die Franzosen streiken wieder. Und zwar Zehntausende tun das. Und Millionen Menschen sind davon betroffen. Verkehrschaos, hunderte Kilometer Stau, Unternehmen, die stöhnen, mangels Arbeitskräfte. Pendler, die gar nicht erst am Arbeitsplatz ankommen. Und Käufer, die beim Weihnachtsshopping gar nicht erst erscheinen. Kinder und Jugendliche, die nicht zur Schule kommen. Wie eben auch die Lehrer. Seit Wochen ist das so, immer wieder Ausnahmezustand in Frankreich. Das alles wegen der Rentenpläne von Emmanuel Macron. Auch heute Abend wieder Ausstand. Jürgen König in Paris. Was ist los auf den Straßen?
Also es sind nach Angaben der Gewerkschaft CGT 350.000 Menschen in Paris unterwegs. Diese Zahlen sind noch nicht überprüfbar. Regierungszahlen gibt es noch nicht. Würde das stimmen, wären es 100.000 Menschen mehr als noch in Paris am 5. Dezember, dem ersten Protesttag dieses damals ausgerufenen Streiks, der nun am 13. Tag angekommen ist. Sie haben das eben sehr, sehr schön beschrieben. Das ist genau auch die Stimmung. Was auffällig ist, ist der Umgangston allgemein wird aggressiver in den Zügen, in den dauervollen Bussen, in den überfüllten Bahnsteigen. Da wird mit Fäusten gearbeitet, um einen Platz im Zug oder im Bus zu ergattern. Also das fällt sehr auf die Stimmung. Sie kippt noch nicht, aber die Stimmung ist allgemein gereizter und eben aggressiver geworden.
Das wäre ja in Deutschland gar nicht vorstellbar, dieser Grad an Mobilisierung. Aber dann, wie Sie es jetzt auch gerade sagen, dass immer noch so viele Menschen grundsätzlich diesen Streik unterstützen. Warum ist das so?
Die Rente geht jeden an und das ist das Gefühl hier verbreitet, jeder werde künftig weniger bekommen, dass die Regierung das Renteneintrittsalter zwar bei 62 Jahren belassen will, aber eben mit Abschlägen. Die volle Rente soll es künftig ja erst mit 64 Jahren geben. Das hat hier allgemein doch schon sehr die Gemüter erregt. Viele sehen darin auch einen Wortbruch des Präsidenten Macron, der im Wahlkampf schon diese Rentenreform zwar angekündigt hatte, aber immer eben dabei auch gesagt hatte, mit dem Renteneintrittsalter bleibt alles, wie es ist. Und genau dieses Versprechen, diese Zusage sehen sehr viele Franzosen jetzt eben nicht mehr eingehalten. Man muss allerdings sagen, dass bei den Macron-Wählern und auch bei der bürgerlichen Rechten die Zustimmung zu Macrons Rentenreform sehr hoch ist, um die 80%. Und etwa derselbe Wert wird erreicht bei den Sympathisanten der Linksparteien und des Rassemblement National, die gegen diese Reform sind. Also das ist so eine neue Spaltlinie innerhalb der Republik.
Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Wird die Regierung Zugeständnisse machen müssen?
einige wenige vielleicht, was dieses Gleichgewichtsalter, also diese Rente mit 64, erst die volle Rente, da könnte es Zugeständnisse geben. Ansonsten sagt die Regierung, wir sind entschlossen, an den Prinzipien halten wir fest. Über Details allein gibt es was zu verhandeln.
Die Streiks in Frankreich. Aktuell waren das Informationen von Jürgen König. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.